Vielleicht erstmal zum Einstieg. Die gewählte Regierungsvertreterin wurde Anfang des Jahres nach einem Militärputsch inhaftiert. Aktuell wird das Land durch eine autoritäre Militärjunta geführt. Wer ist denn diese Militärjunta und vor allem, welche Rolle spielt denn das Militär in der politischen Geschichte Myanmars?
Ja, das Militär spielt leider eine sehr zentrale Rolle, aber eigentlich die ganze Zeit seit der Unabhängigkeit. Es hat mehrere Militärdiktaturen gegeben oder aber gemischte Formen, wo das Militär eine große Rolle spielte. Das war auch die letzten Jahre so unter der de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi. Da gab es sozusagen eine Machtteilung. Das Militär hatte sich selbst ein Putschrecht ausbedungen und hat ein großes Vetorecht in der Verfassung gehabt. Und so hat das Militär jetzt auch seinen Putsch begründet, dass quasi da was nicht so gelaufen ist, wie es hätte sein sollen. Und deswegen nimmt man sich raus, diesen Prozess da zu korrigieren. Also Militär hat nur eine sehr starke Rolle und der Militärchef, der hätte eigentlich im Sommer in Rente gehen müssen. Und durch den Putsch hat er sich sozusagen, also Min Aung Hlaing ist das, der ist jetzt 65 und durch diesen Putsch hat er sich an der Macht gehalten und das Gesetz ausgehebelt, das ihm quasi die Pensionierung vorschreibt und er ist jetzt der große, ja de facto alleinige Herrscher. Also er ist sowohl Staatsoberhaupt wie Regierungschef, er ist Militärchef und hat deshalb die Macht in seinen Händen.
Eine Forderung der Protestbewegung ist ja auch die Abschaffung der Verfassung von 2008. Was ist denn eigentlich das Besondere an dieser Verfassung und warum wird die Abschaffung gefordert?
Ja, die Verfassung sieht eben die Schlüsselressorts in den Händen des Militärs vor. Das sind quasi die bewaffneten Ministerien, also Verteidigung, Inneres und Grenzkontrolle. Das ist sozusagen schon vorgesehen für das Militär. Dann hat das Militär ein Viertel der Parlamentssitze. Die sind nicht gewählt, die bestimmt das Militär selber. Und diese Sitze haben eine Sperrminorität im Parlament. Das heißt, Verfassungsänderungen oder überhaupt alle wichtigen Gesetze benötigen die Zustimmung des Militärs. Das heißt, die Leute können im Grunde wählen, was sie wollen oder die Regierung so machen, wie sie wollen. Aber diese Regierung hat nichts zu sagen, wenn das Militär da irgendwie ein Veto einlegt und das Militär, deren Vertreter sind nicht gewählt, die sind nicht rechenschaftspflichtig. Auch der Militäretat ist nur begrenzt vom Parlament zu kontrollieren. Das Militär hat eigene Unternehmen und wirtschaftet in die eigene Tasche. Das heißt, wir haben im Grunde einen zweigeteilten Staat, der eine demokratische Fassade hat und daneben ein mehr oder weniger unkontrolliertes Militär. Das ist eine Art Kompromiss gewesen und Aung San Suu Kyi und natürlich auch das Gros der Bevölkerung versuchte natürlich, diesen nach und nach zu verschieben. Also man hatte schon gesehen, sagen wir mal, ein friedlicher Übergang von dieser früheren Militärherrschaft in einer Demokratie wäre schon okay oder wäre ein Kompromiss. Und dieser Kompromiss ist jetzt vom Militär durch den Putsch sozusagen gekündigt worden.
Dann gehen wir noch ein bisschen jetzt weiter und zwar zu der Entscheidung, die Gefangenen freizulassen. Und die Entscheidung, die Inhaftierten freizulassen, die folgte ja dem unmittelbaren Druck der Nachbarstaaten. Der Verbund südostasiatischer Nation ASEAN hatte ja kürzlich entschieden, einen der führenden regierenden Generäle aus dem anstehenden Gipfel Ende Oktober auszuschließen. Diese Entscheidung ist für den Verband ja ungewöhnlich. Normalerweise betreibt dieser eine Politik der Nicht-Einmischung in innerstaatliche Konflikte. Bei Myanmar macht der Verband ASEAN augenscheinlich jetzt aktuell eine Ausnahme. Warum eigentlich?
Ja, es ging letztlich um die Glaubwürdigkeit der ASEAN. Also man hatte einen Sondergipfel im April. Dort war der Putschführer Min Aung Hlaing, also der jetzige starke Mann, der war da präsent und hat quasi diesen Fünf-Punkte-Konsens unterschrieben. Und dieser Fünf-Punkte-Konsens sah eben vor, dass man einen Dialog versucht und die ASEAN-Staaten einen Sonderbotschafter schicken. Dialog heißt Dialog zwischen Militär und jetziger Opposition, also der früheren Regierung. Min Aung Hlaing war kaum von diesem Gipfel zurück. Da hat er irgendwie das alles nicht mehr wahrhaben wollen. Das heißt, auch die ASEAN, muss man sagen, sind sehr gespalten, sind ja auch viele diktatorische oder autoritäre Regime darunter. Also die haben auch 3 Monate gebraucht, bis sie diesen Sondergesandten dann mal benannt haben. Dieser Sondergenannte wollte im September, Anfang Oktober nach Myanmar reisen und dann hat die Junta ihm ganz klar gesagt, Aung San Suu Kyi darfst du nicht treffen. Das heißt, wenn er nur die Junta getroffen hätte, wäre das eine Legitimierung der Junta gewesen und sein Auftrag wäre verfehlt worden. Also hat er quasi gesagt, dann komme ich nicht und hat entsprechend haben einige der Länder Druck gemacht. Das war ein Patt innerhalb der ASEAN, aber letztlich hat dann Brunei, was ja eigentlich eine absolute Monarchie ist, hat dann den Ausschlag gegeben, weil der Gesandte sollte eben aus Brunei kommen. Brunei hat zurzeit den Vorsitz und dann haben sie auch gesagt, nee, so geht es nicht. Und haben erstmals jetzt Min Aung Hlaing, also den Junta-Chef vom nächsten Gipfel, ausgeladen. Das ist ein großer Gesichtsverlust für die Junta. Und überraschenderweise hat dann die Junta diese Amnestie verkündet, die sehr erfreulich ist für die Leute, die jetzt wirklich freikommen, sind 1.316, die freigelassen werden sollen. Es sind weitere 4.300, gegen die sollen die Anklagen fallen gelassen werden. Es sind auch wirklich einige Oppositionelle oder einige Journalisten und so weiter freigekommen, also sehr erfreulich. Aber wenn man jetzt glaubt, das wäre eine Kursänderung oder diese Junta würde jetzt nochmal in sich gehen und quasi auf die Opposition zugehen oder irgendwie wäre kompromissbereit, dann ist das, glaube ich, ein Fehlschritt. Also alle Menschenrechtsorganisationen und auch Oppositionskräfte in Myanmar haben eben diese Amnestie als Fake quasi beziehungsweise verurteilt beziehungsweise ganz klar gesagt, das ist keine Kursänderung. Erfreulich ist eben, dass erstmal Druck von außen, so gering der ja bisher war, dass der sehr schnell gewirkt hat, muss man sagen.
Ja, viele Gefangenen sahen sich ja auch in Haft miserablen Zuständen ausgesetzt. Man liest von Gewalt, Folter und sexuellen Übergriffen. Die Freilassung der Gefangenen gilt für vielerlei Seiten nun als politischer Schachzug der Militärjunta. Sie hatten ja gerade schon darüber geredet, über die Folgen. Aber wer profitiert denn jetzt eher von diesen Freilassungen? Die Protestbewegung oder die Militärjunta?
Ja, beide auf ihre Art, aber letztlich keiner richtig, weil es ist ja eben kein richtiger Kurswechsel. Also ich meine erstmal, die freigelassen wurden, für die ist das natürlich überraschend und sehr positiv. Die freuen sich, die werden entweder sich dem Widerstand anschließen oder vielleicht ins Exil gehen oder vielleicht auch einfach die Klasse halten künftig, weil sie so einen Horror da erlebt haben, dass sie das nicht nochmal wollen. Die Junta hat signalisiert, dass sie ja schon bereit ist, auf Forderungen von außen einzugehen. Also sie versucht natürlich damit politisch zu punkten. Man muss ja sagen, dass ASEAN quasi im Moment die einzige Organisation oder einzige Zusammenschluss ist, der da versucht, irgendwie was zu machen, beziehungsweise der gewisse Aussichten hat, was zu machen. Also die UNO wurde ausgebremst von den Amerikanern, Europäern, kommt eigentlich kaum was. Andere Konflikte, jetzt Afghanistan oder Tigray und so, haben jetzt Myanmar in den Hintergrund rücken lassen und gleichzeitig haben viele den Eindruck, dass sie da sowieso nichts reißen können. Das heißt, die einzigen, die da irgendwie ein bisschen was machen können, ist ASEAN. Und ASEAN wurde jetzt damit auch signalisiert, naja, irgendwas können wir vielleicht doch noch machen. Bisher waren sie ja sehr, sehr schwach. Und die Junta hat eben gezeigt, sie ist nicht völlig taub. So, aber letztlich läuft jetzt alles auf einen langwierigen Konflikt hinaus. Das Land ist mittlerweile sehr stark in einen Bürgerkrieg abgeglitten. Es entwickelt sich zum Failed State und die Wirtschaft liegt völlig brach. Und das Land ist jetzt zunehmend abhängig von humanitärer Hilfe.
Ich würde an dieser Stelle vielleicht nochmal gern zurückblicken auf die ehemalige Regierungsführerin Aung San Suu Kyi, die ja, glaube ich, einen Friedenspreis gewonnen hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, Friedensnobelpreis.
Friedensnobelpreis sogar. Ja, sie wurde demokratisch gewählt, befindet sich aber aufgrund von Korruptionsvorwürfen der Militärregierung jetzt in aktuellen Hausarrest. BeobachterInnen sprechen hierbei allerdings ja vom Schauprozess. Wer ist sie denn eigentlich genau? Welche Rolle spielt sie in den aktuellen Entwicklungen Myanmars? Und was ist so ihre Geschichte? Können Sie dazu vielleicht noch mal was sagen?
Im Moment spielt sie eigentlich überhaupt keine Rolle, außer dass sie nach wie vor ein Symbol ist für die demokratischen Hoffnungen. Aber sie ist quasi mundtot gemacht, also sie darf sich nicht öffentlich äußern. Sie ist weggesperrt und wird jetzt in einem Schauprozess vorgeführt, beziehungsweise es dringt eigentlich relativ wenig nach außen über diesen Schauprozess. Auch ihren Anwälten hat man einen Maulkorb gegeben. Und der Widerstand jetzt hat sich anders entwickelt, wie Aung San Suu Kyi das früher propagiert hat. Also sie war ja auch eine Ikone der Gewaltfreiheit. Im Moment haben wir doch eine sehr starke Tendenz in Richtung bewaffneten Widerstand. Also es gibt bis zu 250 einzelne bewaffnete Gruppen, die jetzt mit Anschlägen, Hinterhalten, Angriffen des Militär piesacken. Und Aung San Suu Kyi, ob die damit was zu tun hat oder nicht, wissen wir nicht. Ich würde vermuten, sie hat damit nichts zu tun, weil sie schlicht isoliert ist. Sie war eine sehr beeindruckende Ikone, wurde ja sogar mit Nelson Mandela verglichen. Sie war immer sehr strikt gegen sich selbst. Also sie war mit einem britischen Professor verheiratet, als der an Krebs starb. Ist sie da nicht hingefahren, weil das bedeutet hätte, dass sie nicht wieder einreisen darf. Sie stand jahrelang unter Hausarrest. Also sie hat bewundernswert gekämpft, hat dann aber, als sie an der Regierung war oder de facto die Regierungschefin war, doch auch viele enttäuscht, weil sie sich als birmanische Nationalistin entpuppt hat. Also ihr ist es auch nicht gelungen, den Konflikt mit den Minderheiten zu lösen. Und wo sie eben besonders merkwürdig agiert hat, war den muslimischen Rohingya, die ja offiziell nicht als Minderheit zählen in Myanmar, sondern die offiziell ja als illegale Migranten von außen gewertet werden. Die heißen dort Bengali. Ja. Das ist also eine jahrzehntelange Militärpropaganda. Und Aung San Suu Kyi hat da nichts gegen unternommen, sondern sogar noch nach außen hin das verteidigt. Mutmaßlich, weil das Militär besänftigen wollte. Und ihr Vater war ja der Gründer des Militärs. Also es gibt sozusagen auch einen Wettbewerb zwischen den Generälen und ihr. Wer ist denn nun eigentlich der Spiritus Rector des Militärs? Sie als Erbe ihres Vaters oder das Militär, was sich ja auch auf ihren Vater beruft. Ja, und gleichzeitig gab es eine Welle des buddhistischen Nationalismus, also wo auch Buddhisten ihr vorgeworfen haben, sie sei ja irgendwie ausländisch geprägt, weil sie ja mit einem Briten verheiratet. Das heißt, sie war da unter Druck und hat gesagt, okay, dann sage ich da nichts. Und andererseits glaube ich aber auch, dass sie wirklich so getickt hat. Sie ist eine birmanische Nationalistin und nur begrenzt fähig, mit den Minderheiten umzugehen, beziehungsweise wird von ihnen auch nicht voll akzeptiert.
Ja, Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, die Rolle von Aung San Suu Kyi mit der Minderheit der Rohingya. Und der internationale Strafgerichtshof, der ermittelt ja diesbezüglich sogar zu den Vorwürfen des Völkermords während ihrer Amtszeit. Ja, Sie haben auch schon einiges dazu gesagt, aber vielleicht nochmal so als Ausblick, wie geht es nun weiter in Myanmar? Stehen in Myanmar Reformen an oder eher weitere Proteste und Konflikte? Was sehen Sie da in der Zukunft?
Es gibt leider keinen Grund zum Optimismus. Also wenn das Land den Bach runter ist, der Konflikt wird sich verschärfen. Es wird Tote und eine humanitäre Krise geben, beziehungsweise gibt es das schon. Vielleicht muss man noch zu Aung San Suu Kyi, Rohingya und dem Militär sagen, dass jetzt viele Birmanen, also die der buddhistischen Mehrheitsgesellschaft und der Hauptethnie angehören, jetzt plötzlich erleben, wie das Militär gegenüber den Minderheiten vorgegangen ist. Ja, also man hat ja um diese Proteste, die dazu schlagen, teilweise Militäreinheiten aus den Minderheitengebieten in die großen Städte geholt, die dort sehr brutal gegen die Proteste vorgegangen sind. Also das heißt, in manchen Teilen der Protestbewegung gibt es ein Umdenken. Ja, also die haben vorher auch keine großen Sympathien für die Minderheiten oder für die Rohingya gehabt und merken jetzt plötzlich, dass das, was man jahrelang dem Militär vorgeworfen hat, dass das doch tatsächlich zutrifft und sie jetzt selber von ihrem eigenen Militär so behandelt werden. Aber jetzt, was die Reform oder die Perspektiven angeht, also im Moment ist es so, dass da irgendwie ein Kompromiss nicht zu sehen ist. Das frühere Setup, das ja quasi weggeputscht wurde, war ja schon ein Kompromiss. Das heißt, das Militär setzt gnadenlos darauf, sich durchzusetzen, umgekehrt die Protestbewegung. Und das Militär, denke ich, hat auch das Gefühl, wenn sie nachgeben würden, dann müssten sie eigentlich auch vor Gericht gestellt werden, wegen Kriegsverbrechen bzw. Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das wäre ja eigentlich auch angemessen, so wie sie sich verhalten. Deswegen sind im Moment überhaupt keine Kompromisslinien denkbar und beide Seiten kämpfen gegeneinander und es ist nicht abzusehen, wer da die Oberhand behält. Das Militär hat einen gigantischen Unterdrückungsapparat. Die Gegenbewegung hat wenig Waffen, wenig Fähigkeiten, aber hat so noch einen recht starken Willen. Und das Land geht gerade wirtschaftlich vor die Hunde. Also seit dem Putsch sind viele arbeitslos. Die Währung hat die Hälfte ihres Wertes verloren. Ein großer Teil der Leute ist jetzt auf humanitäre Hilfe angewiesen und das allein schon ist ein Problem. Wie leistet man in diesem Land humanitäre Hilfe, ohne jetzt zum Beispiel das Militär oder seine Militärherrschaft aufzuwerten? Ja, man muss ja irgendwie Sachen ins Land bringen, da muss man irgendwie mit den Behörden zusammenarbeiten, will aber nicht die Behörden legitimieren. Umgekehrt ist die Not auch in den Minderheitengebieten oder in den Gebieten, wo Proteste stark sind, groß. Wenn man dort Hilfe hinbringen will, will das Militär das wieder nicht erlauben. Also das ist ein Riesenproblem, aber eine Lösung ist da zurzeit überhaupt nicht abzusehen.